Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Okay. Ich bekenne, ich brauche Geschichten, um die Welt zu verstehen. Steht auch in eurem Flyer, den ihr heute gekriegt habt, dieser Satz von Siegfried Lenz. Und ich behaupte mal, ob du dir bewusst bist oder nicht, dir geht es genauso. Du brauchst Geschichten, um die Welt zu verstehen. Ich hatte letzte Woche Urlaub und im Urlaub lese ich meistens sehr viel. So dass ich jetzt eine Woche später um viele, wirklich nicht nur eine, sondern mehrere Geschichten reicher bin als vorher. Und diese Geschichten, nicht alle, das eine war einfach nur ein lustiger Krimi, aber manche andere Geschichte hat mir was über das Leben beigebracht. Eines ist eine Geschichte über eine Teenagerliebe. Das klingt jetzt so super kitschig, ist es überhaupt nicht. Also Leseempfehlung, Eleanor und Park. Lest mal dieses Buch über eine Teenagerliebe. Wir brauchen Geschichten, um das Leben zu verstehen, weil die wichtigsten Handlungen, Einstellungen, Weltsichten, die wir haben, Überzeugungen, die beruhen wahrscheinlich noch nicht mal zum größeren Teil auf Wissen und Information, darauf sicher auch irgendwie, aber noch viel stärker auf Geschichten, die wir erleben oder erlebt haben oder die wir miterleben. So, und darum schauen wir uns die fünf besten Geschichten oder fünf der besten Geschichten in dieser Themenreihe an, Geschichten, die immerhin einen Oscar bekommen haben. Okay, nicht immer für die Regie und die Story, ich weiß, manchmal auch einfach für den Schauspieler. Aber wir haben natürlich schon geguckt, dass es auch Filme sind, die auch eine gute Geschichte haben. Und wir hoffen, dass die Geschichten uns tatsächlich helfen, ein bisschen die Welt zu verstehen. Und natürlich schauen wir nicht jedes Mal nicht nur in einen Kinofilm, wir sind hier zwar im Kino, aber wir sind auch in einem Gottesdienst. Das heißt, wir werden immer auch irgendwie versuchen, den Link von diesem Film zum christlichen Glauben, heute zu einer biblischen Geschichte auch, zu kriegen. So, okay, der Anfang macht, hat Miriam ja schon angekündigt, Boyhood. Er bekam einen Oscar für die beste Nebendarstellerin. Das ist Patricia Arquette, ich schätze, dass man sie so ausspricht. Die spielt die Mutter des Hauptdarstellers, Mason. Und um diesen Mason, den man hier sieht, dreht sich der Film. Boyhood ist eine Geschichte vom Erwachsenwerden. Sie steigt ein, als dieser Junge 6 ist, und sie steigt aus, als er 18 ist, ungefähr, oder 19. Und das Einzigartige an diesem Film ist, er wurde tatsächlich über 12 Jahre lang gedreht. Von 2002 bis 2014. Das heißt, die Schauspieler, vor allen Dingen natürlich die Kinder, bei denen sieht man es deutlich, aber alle Schauspieler werden 12 Jahre älter innerhalb dieses Films. Jetzt schauen wir uns mal den Trailer an, dann habt ihr schon einen ganz guten Eindruck.
Hey, aufhören! Packt das Kissen zwischen euch!
Na, ihr zwei, machen wir einen drauf!
Ja! Yeah!
Oh, egal, halb so wild.
Können wir nicht mit Bande spielen?
Du brauchst keine Bande. Im Leben geht auch mal was daneben.
Ja!
Mach das weg, verdammt nochmal!
Wir haben einen neuen Schüler in unserer Klasse.
Hi, Alter, willkommen in der Scheiße. So
Mom.
Hast du was getrunken?
Ein bisschen.
Ah, okay.
Wer willst du sein, Mason? Was willst du machen?
Wir brauchen Geschichten, um die Welt zu verstehen. Und sehr prägend für unser Weltverständnis ist natürlich diese Geschichte, deine eigene, ja, deine Kindheit. Wenn deine Kindheit verfilmt wäre, was würde man für Bilder sehen? Welche Leute würden in diesem Film mitspielen, wenn es ein Film über deinen Boyhood oder Girlhood, sagt man das auch, weiß ich nicht, wäre? Ruf dir mal diese Leute in Erinnerung, die in diesem Film mitspielen würden, denn sie spielen eine wichtige Rolle in deiner Geschichte. Durch diese, deine Kindheitsgeschichte und diese Leute, die darin mitgespielt haben, bist du zu dem Erwachsenen geworden, ich gehe mal davon aus, die meisten von euch sind erwachsen, die du heute bist, der du heute bist, ob dir das jetzt gefällt oder nicht, so ist das. Und Teile von deiner Geschichte von damals, die sind dir, mir heute noch präsent, unbewusst oft. Aber dein Gehirn hat sie abgespeichert, diese Geschichten, und spielt sie immer wieder ab. Manchmal mehr die Interpretation deiner Geschichten, als wie es tatsächlich war. Aber spielt diese deine Geschichte immer wieder ab, wie Tonbänder auf so einer Dauerschleife. Meistens leise im Hintergrund, manchmal stellen wir sie auf stumm, dann sind sie plötzlich wieder voll da. Du erzählst dir sozusagen dauernd deine Geschichte, die dir sagt, wer du bist und wer du nicht bist. Vereinfacht gesagt gibt es zwei Stories, die wir dann so im Kopf haben. Also zwei Arten von Stories. Die Story selbst sind natürlich ganz unterschiedlich, aber die eine, in der einen Art von Story sind wir die Helden. Das sind die Geschichten, die uns pushen, die uns Mut machen, an uns selbst zu glauben, die uns einflüstern, du kannst das, du bist der Größte oder so. Die zweite Sorte, und ich fürchte, sie ist häufiger oder lauter oder irgendwie so, sind genau die gegenteiligen Geschichten mit der gegenteiligen Aussage. So, wenn ich zurückdenke, ich dachte, ich lasse euch mal so ein bisschen reingucken in meine Geschichte. Das ist jetzt nur so blitzlichtartig. Aber wenn ich zurückdenke, wie ich damals war, ich sage jetzt einfach mal mit 7. Das Erste, was mir durch den Kopf schießt, wenn ich denke, wie war ich mit 7? Was war mit 7? Dann denke ich daran tatsächlich, das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, dass ich ängstlich war. Vielleicht war ich nicht nur ängstlich, ja, aber das ist das Erste, was mir einfällt. Ich denke zum Beispiel an die Angst, nicht zu wissen, das ist sehr konkret, ich habe ein Bild vor Augen, nicht zu wissen, neben wem ich im Schulbus sitzen werde morgen. Und das war schlimm für mich. Die Angst, im Urlaub zum Bäcker zu gehen, dessen Sprache ich nicht kann. Ich fand meinen kleinen Bruder einigermaßen, 3 Jahre jünger als ich, einigermaßen wagemutig, wenn er auf dem Spielplatz fremde Kinder ansprach, ob er mitspielen dürfe. Fand ich ein Riesenrisiko, was man so nicht eingehen sollte. Als Teenager waren mir unerklärlich, wie man irgendwann den Mut aufbringen sollte, einem Mädchen seine Zuneigung zu gestehen, denn sie könnte das ablehnen. Und wie soll man dann weiterleben? Nicht wegen des Liebeskummers, sondern mehr wegen des Gesichtsverlustes. Also, diese Geschichte handelt davon, dass man im Leben vorsichtig sein muss und dass Menschen bestimmt nicht nett oder vielleicht nicht nett zu dir sind. Wahrscheinlich nicht. So. Und sie handelt irgendwie auch davon, dass Anerkennung sehr wichtig ist und dass man Ablehnung auf jeden Fall vermeiden sollte. Ich habe überlegt, ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich diese Geschichte her habe. Also das hat mir keiner so beigebracht. Ich weiß nicht, wo sie herkommt, aber ich kenne diese Geschichte. Das ist eine von meinen. Vielleicht ist es nicht die wichtigste, aber es ist die erste, die mir in den Sinn kommt. Bis heute ist das so, dass ich diese Geschichte so tonbandmäßig im Hinterkopf habe. Wenn ich zum Beispiel, wie unlängst passiert, miterlebe, wie meine Tochter am Frühstückstisch sagt, oh, ich könnte mein Schulpraktikum doch im Krankenhaus machen. Weißt du was, ich rufe da mal gerade eben an. Dann spüre ich die alte Überraschung. Ja? Sowas hätte ich nie getan. Ich hätte diesen Anruf vor mir hergeschoben, überlegt, wie soll ich das machen, wen habe ich denn da am Apparat und so. Ja? Also ich spüre dieselbe Verwunderung. So. Die Geschichte also, dass man in dieser Welt vor Ablehnung Angst haben kann, die höre ich immer wieder noch. So. Die erzähle ich mir selber sozusagen immer wieder noch. Ich habe gelernt, damit umzugehen. Ja. Trotzdem ist sie da. So. Jetzt erzählt meine Kindheit auch andere Geschichten, da wo ich der Held bin, aus denen ich Mut ziehe, die erzähle ich jetzt nicht. Das wäre sonst schrecklich arrogant, würde das rüberkommen. Ja. Aber die gibt's auch. So. Eine kleine, die vielleicht Gegenpart oder Ergebnis aus dieser anderen Geschichte ist, ist zum Beispiel die Geschichte des Clowns. Die sagt, du kannst Leute sehr leicht zum Lachen bringen und damit kannst du dir Sympathie erkaufen. Und damit kann man sich Leute auch ein bisschen vom Leib halten übrigens. Also diese Geschichte des Clowns ist auch irgendwie meine. So, dann gibt es noch viele andere. Wir haben alle Geschichten wie Tonbänder oder Endlosschleifen oder so im Kopf. Die sagen uns, wer wir sind und was wir können und wie die Welt ist und so. Sie behaupten das zumindest. Und meistens, vor allen Dingen, wenn wir nicht so drüber nachdenken, glauben wir ihnen und handeln entsprechend. Was ist deine Geschichte oder was sind deine Geschichten? Ich weiß nicht, ob die dir jetzt so spontan durch den Kopf schießen, vielleicht bräuchtest du dazu jetzt ein bisschen Zeit, aber was sind deine Geschichten? Und was ich heute sagen will, mit diesem Film und nachher noch mit einer anderen Story aus der Bibel, diese Geschichten, die sind natürlich ein Teil von dir. Aber sie sind längst nicht alles, was man über dich sagen kann. Teilweise sagen diese Geschichten noch nicht mal die Wahrheit über dich und die Welt. Und vor allem bist du nicht das Ergebnis dieser Geschichten. Da gibt es noch eine ganz, da gibt es sozusagen noch neue Geschichten zu schreiben, selbst wenn du schon 70 bist. Erst recht, wenn du noch jünger bist. In deinem Kopf können neue Geschichten Platz finden, die etwas anderes über dich erzählen. Und es ist wichtig, solche Geschichten wahrzunehmen, zu erleben und ihnen zu glauben über uns. So, jetzt gehen wir nochmal zurück zu Boyhood. Denn da kämpfen Leute mit ihrer Geschichte und versuchen dennoch auch eine andere Geschichte zu schreiben. Und nach Boyhood, ich nehme euch kurz nochmal mit rein in diesen Film, schauen wir nochmal in die Bibel rein. Da gibt es eine ganz andere, ganz ähnliche Geschichte. Ganz anders, ganz ähnlich. Also Boyhood. Dieser Film, wer ihn gucken will, ist 3 Stunden lang, glaube ich. Ja, ungefähr 3 Stunden. Nach 1 Stunde, ehrlich gesagt, war mir langweilig. Dann habe ich ihn bestimmt 3 Wochen nicht weitergeguckt und dann wieder angefangen und dann habe ich mich in ihn verliebt. Langweilig ist er, wurde mir, weil er ein bisschen banal ist. Also es passiert sozusagen irgendwie nichts Großartiges. Es passiert nicht irgendwie die Sache, über die es sich lohnen würde, einen Film zu drehen. Verlieben tut man sich in ihn, weil er so wahrhaftig ist. Das war eine Filmkritik, die es über ihn gab. Banal wahrhaftig. Ja. So wahrhaftig, so echt. Diese Figuren sind so normal, so schwach und gleichzeitig stark. Und alle kämpfen sie mit ihren Geschichten und versuchen ihren Weg weiterzugehen. So, da ist also Mason, der mit seiner großen Schwester Samantha und der alleinerziehenden Mutter aufwächst. Und ich zeige euch jetzt eine kurze Szene, die diese 3 Hauptcharaktere zeigt. Da seht ihr die starke Mutter, die kämpfen muss, um ihre Familie durchzubringen. Die rebellische Schwester, die der Welt die Stirn bietet und der stille Mason.
Also hör zu. Ich will was mit euch besprechen. Das gefällt euch vielleicht erstmal nicht, aber wir ziehen nach Houston.
Wann?
Schon bald. Wir müssen zum 1. raus, damit wir nächsten Monat nicht doppelt Miete zahlen müssen.
Nein, Mutter, wir ziehen nicht um. Nö, nö, tut mir leid. Nö, nö.
Samantha, ich muss weiter studieren, damit wir es besser haben in Zukunft. Ich kann mit meinem Job nicht so für uns sorgen, wie ich gern möchte. Es kann nicht so weitergehen wie jetzt. Und Grandma sagt, sie hilft uns. Dann würden wir auch näher bei ihr wohnen.
Gut, Mutter. Du kannst machen, was du willst, aber wir ziehen nicht um.
Das ist jetzt nicht unbedingt eine Schlüsselszene des Films, ja, aber sie zeigt diese 3. Sie werden dann umziehen, das werden sie übrigens noch öfter tun. Der Film handelt eigentlich ziemlich viel von Abschied nehmen, also Sachen zurück, Dinge zurücklassen, Leben zurücklassen und neu anfangen. Das ist irgendwie so ein Thema, Abschied und Neuanfang. Und da ist diese Mutter, ich nehme euch kurz mit rein in diese Charaktere, die Kämpferin. Ihre Geschichte ist die einer Kämpferin, die auch unter erschwerten Bedingungen, alleinerziehend, irgendwie sehr früh mit dem falschen Mann, Kinder so irgendwie, die trotz erschwerter Bedingungen nicht aufgibt. Und sie wird einiges erreichen durch diese 12 Jahre. Sie wird auch Niederlagen einstecken, vor allen Dingen in Sachen Männer. Aber sie arbeitet hart und sie gibt ihren Kindern das Beste. Und das ist nicht wenig. Sie ist eine gute Mutter. Dann ist da die Tochter, die ältere Schwester Samantha, die ist ihrem Bruder überall ein Stück voraus. In Sachen Liebe ist sie ihm voraus, in Sachen Haare färben, in Sachen Ablösung von zu Hause. Das ist die extrovertierte Rebellin, die mit der Mutter in Konflikt gerät und so. Und jetzt die Hauptfigur natürlich Mason. Verträumter, stiller, freundlicher Junge, der als Siebenjähriger aus dem Fenster starrt im Unterricht und lieber mit seiner Steinesammlung spielt, als Football guckt oder so. Und dieser Mason, um den sich der ganze Film dreht, wächst auf, hat Freunde, verliert Freunde, verliebt sich oder doch nicht, soll sich in Regeln fügen, hat seine Mühe damit, bekommt einen Stiefvater und Stiefgeschwister und verliert sie wieder, zieht wieder um, entdeckt die Fotografie als sein Hobby und dann irgendwie auch seine Berufung und weiß doch nicht, was er damit machen soll und versucht irgendwie durch seine Kindheit und Jugend zu sich selbst zu finden. Und die vierte Person, die jetzt in dem Clip nicht zu sehen war, die aber auch wichtig ist, das ist der Vater, der leibliche Vater. Seine Geschichte, erzähle ich auch noch kurz, ist eigentlich die eines selbst noch nicht erwachsenen Jungen. Ja, der ist irgendwie selbst noch nicht erwachsen. Irgendwie ist der Musiker, glaube ich, lebt jedenfalls von Gelegenheitsjobs, besucht seine Kinder regelmäßig und ist ihnen fast mehr ein Bruder, ein großer Bruder als ein Vater. Und jetzt gucken wir nochmal in eine Szene rein, einfach weil ich diese Szene so schön finde. Ist auch keine Schlüsselszene, aber so schön. Und sie zeigt irgendwie diesen Vater und die beiden Kinder nochmal. Er hat sie gerade abgeholt wieder, um irgendwie am Wochenende Tag zusammen zu verbringen. Und er hat sie gefragt, wie war eure Woche? Und die beiden Kinder haben nur sehr einsilbig geantwortet.
Nein, 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 nein. Nein, so reden wir da nicht miteinander, okay? Nein, den Schuh ziehe ich mir nicht an. In die Schublade lasse ich mich nicht stecken. Hä? Der leibliche Vater, mit dem wir uns alle zwei Wochen treffen und uns brav unterhalten, der uns in der Gegend rumkarrt und uns Sachen spendiert. Nein, redet mit mir. Samantha, wie war deine Woche? Keine Ahnung, Dad, irgendwie doof. Billy und Alan haben Schluss gemacht und Alan ist sauer auf mich, weil sie mich mit Billy in der Cafeteria hat reden sehen. Ach, und ich hab dir doch von meiner Skulptur erzählt, ja? Es sollte ein Einhorn werden und jetzt ist das Horn abgebrochen und es ist ein Zebra, okay? Aber ich glaube, es wird trotzdem eine Eins, ja? Mason, wie war deine Woche? Ach, Dad, die war total doof. Joey ist so ein Idiot. Ehrlich, er hat von seiner Mom Zigaretten geklaut und wollte, dass ich mitpaffe, aber ich hab Nein gesagt, weil ich nämlich von dir weiß, wie schwer es ist, wieder aufzuhören, Dad. Warum nicht so? Ist das so schwer?
Dad, das ist echt schwer, darauf zu antworten.
Was ist denn daran schwer, mir zu sagen, was für eine Skulptur du machst?
Sie ist abstrakt.
Okay, okay, das ist gut. Siehst du, das, ich wusste nicht mal, dass du dich für abstrakte Kunst interessierst.
Tu ich auch nicht, das wollen die Lehrer.
Warum müssen wir immer alles erzählen, Dad? Was ist mit dir? Wie war deine Woche? Mit wem ziehst du durch die Gegend? Hast du eine Freundin? Was treibst du denn so?
Ich verstehe, was du meinst. Das heißt, wir gehen das alles ein bisschen lockerer an, ja? Das wollt ihr damit sagen. Okay, dann machen wir das. Und zwar ab jetzt.
Ja, der Vater, meine Lieblingsfigur in dem Film. Die Dialoge mit den Kindern sind großartig. Er redet mit ihnen übers Küssen, über Verhütung, über Star Wars, über Musik, über die Kandidatur von Obama. Geht mit ihnen zelten oder Football und so. Und er wird sich über die 12 Jahre auch verändern. Die schwarze Karre gegen einen Minivan eintauschen, einen seriösen Job annehmen, aber er wird irgendwie darin der gute Kumpel seiner älter werdenden Kinder bleiben. So, das war es quasi schon, was man über diesen Film sagen kann, wenn es sich noch lohnen soll, ihn zu gucken. Ja? Das ist das langweilig banale, wunderschöne, wahrhaftige Leben, das da erzählt wird. Und was lehrt uns jetzt dieser Film über das Leben, wenn wir Geschichten brauchen, um das Leben zu verstehen? Schaut ihn mal an. Das eine, was dieser Film mich lehrt, ist, dass der Film hat keine Höhepunkte, keine Schlüsselszenen. Ich habe ja gesagt, das waren eben keine und es gibt eigentlich auch keine in dem Film. Es gibt keine Schlüsselszenen. Es passiert nur das normale Leben. In dem Leben gibt es auch ziemliche Höhen und Tiefen, ja, aber es gibt ein paar Szenen, wo du denkst, jetzt passiert das und jetzt verändert sich alles. Ab jetzt wird es anders werden, so wie man das aus Filmen irgendwie erwartet, ja. Jetzt wird Mason für sein Leben geprägt, zum Beispiel wird er mal auf dem Schulklo gemobbt und wehrt sich kaum. Oder sie fliegen beim Vater raus, beziehungsweise bei dem Stiefvater, beziehungsweise sie hauen ab, weil der um sie schlägt, aggressiv und unter Alkohol und so. Und du erwartest jetzt eigentlich, das wird jetzt dein Leben prägen. Ab jetzt geht es so und so weiter, aber nichts. Zeitsprung, kurz drauf meistens Zeitsprung. Die Leute sind alle ein Jahr älter und das Leben ist irgendwie weitergegangen. Also eine Hauptbotschaft des Films ist die, das Leben besteht nicht aus Schlüsselszenen. Und die finde ich ziemlich weise. Das Leben besteht nicht aus Schlüsselszenen. Deine Geschichte besteht nicht aus Schlüsselszenen, in denen sich alles entschied. Wäre das damals doch nicht so und so passiert, dann wäre auch heute nicht. Es gibt natürlich Dinge, die passiert sind und deswegen bist du heute in irgendeinem Punkt irgendwie festgelegt. Ja, das ist natürlich klar. Aber dieser Film sagt, dein Leben ist mehr als so einzelne Schlüsselszenen und jetzt bist du festgelegt. Wenn ich das oder das erreiche, wenn man jetzt mal an die Zukunft denkt, ja, dann wird alles so und so. Der Film würde sagen, nee, das sind nicht ein paar Glücksfälle oder ein paar Tiefpunkte, die dein Leben festlegen. Und jetzt als ob du jetzt nicht mehr anders könntest. Das Leben mag schwierig sein und verwirrend und schmerzhaft und so, aber irgendwie sagt dieser Film, man muss nicht verzweifeln. Es kann ganz anders weitergehen. Das heißt, das, was gestern war, bestimmt nicht das, was morgen ist. Und daraus folgt das Zweite, was man von dem Film lernen kann. Dieser Film behält eine unglaublich sympathische Hoffnung für jede seiner Figuren. Sozusagen die Hoffnung, dass jeder sich verändern kann. Was aus Mason und seiner Schwester wird, das weiß man am Ende des Films noch gar nicht. Die werden gerade so erwachsen dann. Aber bei den beiden Eltern sieht man das deutlich. Trotz Scheitern und Tiefpunkte kämpfen die weiter und geben nicht auf und verurteilen sich selbst nicht und schreiben wieder Geschichte. Also dieser Film ist sehr realistisch, indem er das Leben beschreibt, wie es ist und gleichzeitig unheimlich hoffnungsvoll. Schaut ihn euch mal an. Deine Geschichte, das wäre die Übertragung, ist also noch nicht zu Ende erzählt. Und du kannst andere Geschichten schreiben, als du geschrieben hast. Du bist immer noch dabei, ein anderer zu werden. Die Geschichten, die du dir selbst, die ich mir selbst in meinem Kopf dauernd erzähle, die behaupten, wir seien so und so und das Leben sei nun mal so und so, die sagen ja im Grunde, was gestern war, wird auch morgen sein. Du kannst dich anstrengen, aber im Grunde wird dasselbe bei rauskommen. Ne? Entweder sind es diese positiven Geschichten, du bist der Held, das warst du schon immer, das wird auch morgen klappen, ja, du bist ein ganz Großartiger. Oder eben das, was wir öfter hören, du bist ein Versager, das wird nichts mehr, das war schon immer so. Boyhood sagt, deine Geschichte ist natürlich ein Teil von dir, die Erfolge und die Niederlagen, klar, aber sie definieren dich nicht. Morgen kannst du anders weiterleben. So, und jetzt stelle ich euch noch eine ganz andere Geschichte vor, die ganz ähnlich ist. Eine ganz andere, die ganz ähnlich ist. Eine aus der Bibel. Die handelt auch von einem jungen Mann, der noch als Erwachsener mit seiner Kindheitsgeschichte zu tun hat. So, der heißt Jakob. Und die Geschichte seiner Kindheit ist geprägt davon, dass er einen Zwillingsbruder hat, an dem er sich misst und gemessen hat. Gewisse Rivalität zwischen den beiden. Und den er fies betrogen hat. So fies, dass er vor dem Hass seines Zwillingsbruders fliehen musste. Schon vor Jahren. Und abgehauen ist. Und sich bei seinem Onkel durchgeschlagen hat. Und so sein eigenes Leben auf eigene Füße gestellt wurde. So. Und jetzt ist er quasi ein erwachsener Mann. Er hat es irgendwie geschafft. Aber seine Vergangenheit, sein Bruder, die ganze Sache mit seiner Familie, das hängt ihm immer noch nach. Vor allem der Hass seines Bruders. Man weiß irgendwie nicht, ob man diesen Jakob mögen soll, so, weil er ist irgendwie schon auch ein Typ, der immer sich selbst der Nächste ist. Aber dadurch ist er, vielleicht ist er auch durch seine Familie ein bisschen so geworden und irgendwie ist er auch ein Typ, von dem die Geschichte immer wieder sagt, Gott begleitet ihn. Gott hat ihn irgendwie im Blick. So, und jetzt komme ich zu dieser Szene. Da gibt es eine Szene in seinem Leben, die ist sehr, sehr, sehr seltsam. Die ist gar nicht das normale Leben von Boyhood, die ist mysteriös. Die ist fast ein Märchen, also ich, im Sinne da passieren Dinge, die im normalen Leben irgendwie nicht passieren. So. Die ist fast irgendwie ein Symbol, ein Bild. Sehr mysteriös. Er ist auf jeden Fall auf dem Heimweg jetzt aus der Ferne zurück, sozusagen in seine Kindheit, ja. Bei sich hat er jetzt seine Familie im Sinne seiner Frauen, und Hab und Gut hat alles bei sich und so. Und er will versuchen jetzt eine neue, in seiner Geschichte ein neues Kapitel aufzuschlagen. Er will seinem Bruder gegenübertreten und hoffen, dass der seinen Hass begraben kann. Er stellt sich seiner Vergangenheit, kann man sagen. Und jetzt kommt diese Szene. Ihr könnt hier mitlesen. Mitten in der Nacht stand Jakob auf, nahm seine beiden Frauen und die beiden Nebenfrauen und seine 11 Söhne, oh, die gibt's auch, habe ich ganz vergessen, und brachte sie an einer seichten Stelle über den Jabbok. Auch alle seine Herden brachte er über den Fluss. Nur er allein blieb zurück. Da trat ihm ein Mann entgegen und rang mit ihm bis zum Morgengrauen. Ich werde die Geschichte jetzt ein wenig gewagt auslegen, werdet ihr gleich merken, ja, und ein paar Schlüsse ziehen für unsere Geschichte. Dahinter steckt schon gründliche Theologie, aber ich habe in der Kürze der Zeit nicht die Möglichkeit, die zu entfalten. Ja? Ihr werdet es aber merken, so ein bisschen, dass es ein bisschen gewagt ist. Okay. Dass zum Beispiel Jakob ganz alleine ist, ist wichtig. Jakob, der ganz alleine ist. Da auf der anderen Seite des Flusses, ne, wo er seine Familie schon rübergebracht hat, da kann morgen eine ganz neue Geschichte beginnen. Das ist sein Ziel. Dafür muss er sich aber seiner alten Geschichte stellen. Seinem Bruder begegnen und so. Er wird sich seiner Schuld stellen müssen. Seiner eigenen Gemeinheit. Auch irgendwie seiner Arroganz. Und seiner Angst vor dem Bruder und all dem. So. Also, das kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen, was das für Kämpfe sind, die da in einem Menschen abgehen. Innere Kämpfe mit sich selbst und mit unserer Geschichte. Und die, jetzt übertragen auf uns, die müssen wir alleine kämpfen. Letztlich müssen wir die alleine kämpfen, diese Kämpfe. Wer ist dieser Typ, der ihm da begegnet? Ja? Das weiß man letztlich nicht. Du kannst auch am Ende der Geschichte wirst du noch sagen, seltsam. Was war das? Wer war das irgendwie? Er kommt auf jeden Fall aus dem Dunkel und er scheint ihn aufhalten zu wollen. Also mysteriös, man weiß nicht, wer das ist, aber ich glaube, übertragen kennst du sowas auch. Ich nenne es mal die Dämonen der Nacht. Und ich meine damit jetzt nicht was ganz Fürchterliches, Komisches, sondern die dir den Schlaf rauben, wenn du mit deiner Geschichte kämpfst oder mit dem, was du am nächsten Tag tun sollst. Die Dämonen der Nacht, die dir sagen, morgen wird dasselbe passieren wie immer, wie gestern. Die dem Jakob vielleicht sagen, du warst schon immer ein Feigling, weißt du das? Bist doch immer abgehauen. Das wird morgen auch so sein. Und du bist ein Betrüger. Und betrogen hat man dich auch. Weiß ich nicht, ob das ein kluger Schritt ist. Und du wirst dich sowieso nicht ändern. Oder vielleicht auch, du bist was Besseres, Jakob. Warst du schon immer. Warum tust du dir das an? Also, diese alten Stories. Und wenn wir mit denen kämpfen, dann müssen wir das mit uns selbst und alleine austragen. Dann kämpfen wir die Nacht durch mit den Dämonen der Nacht. Man kann auch sagen, dass man sowas Reifen nennt. Reifen. Mit sich selbst im Kampf sein. Und jedenfalls, das kann dir keiner abnehmen. So. Also, Jakob kämpft allein. Schön ist, er gibt nicht auf. Er kämpft verbissen. Irgendwie, die ganze Nacht durch. Er hat irgendwie durch seine Geschichte vielleicht sowas Ähnliches wie Mason oder seine Eltern oder so gelernt. Ich weiß vielleicht nicht genau, wer ich bin. Aber ich weiß, dass ich in meiner Geschichte immer noch der Akteur bin. Ich bin nicht nur der Spielball der Umstände. Ich kann morgen etwas anderes machen als gestern. Es lohnt sich, dafür zu kämpfen. Und ich werde eine andere Geschichte schreiben. Okay, das geht so weiter. Als der andere sah, dass sich Jakob nicht niederringen las, gab er ihm einen Schlag auf das Hüftgelenk, sodass es sich ausrenkte. Dann sagte er zu Jakob, lass mich los, es wird schon Tag. Aber Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht los, bevor du mich segnest. Mysteriös, ich weiß. Wie heißt du? Fragte der andere und Jakob sagte seinen Namen. Als Jakob seinen Namen nannte, sagte er, du sollst von nun an nicht mehr Jakob heißen, du sollst Israel heißen, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gesiegt. Der Kampf geht irgendwie unentschieden aus. Ja? Also Jakob wird verletzt, trotzdem lässt er nicht los. Und jetzt will er sogar noch gesegnet werden. Er will aus diesem Kampf stärker rausgehen, als er reinging. Und der andere gerät irgendwie unter Druck, das Morgengrauen. Man hat den Eindruck, das wird ihm seine Macht nehmen. Also ein wirklich seltsamer Gegner. Man scheitert übrigens daran, die Geschichte logisch aufdröseln und erklären zu wollen. Wie gesagt, ich habe mich schon ein bisschen mit der Theologie dahinter beschäftigt. Die breite ich jetzt hier nicht aus. Aber wenn man es einfach mal versucht, was lehrt mich die Geschichte über mein Leben? Ja, dann steckt da eine tiefe Wahrheit drin. Zum Beispiel die Kämpfe in deinem Leben und in deiner Vergangenheit und für deine Zukunft, die können dich durchaus verletzen. Ja, die haben es vielleicht auch schon getan. Auch dann, wenn du dich ihnen stellst, wird das nicht spurlos an dir vorübergehen, möglicherweise. Er kriegt dir diesen Schlag auf die Hüfte. Aber du kannst stärker aus ihnen hervorgehen, als du reingegangen bist. Trotzdem. Auch aus den wirklich schlimmen Kämpfen. Die Dämonen der Nacht, die sind nicht allmächtig. Manchmal ist schon das Morgengrauen genug und sie schwinden. Und Jakob bekommt einen neuen Namen. Ja? Also eine neue Geschichte. Er ist nicht einfach Jakob, übersetzt der Betrüger. Es gibt aber leider, das macht die Sache auch noch kompliziert, auch noch andere Übersetzungen für Jakob. Sondern er ist jetzt auch Israel, der mit Gott und Menschen kämpft. Es gibt auch für Israel noch andere Übersetzungen. Aber hier ist es so gemeint, hier ist diese Bedeutung gemeint, der mit Gott und Menschen kämpft. Mag sein, dass du durch deine Geschichte glaubst zu wissen, wer du bist. Diese Story sagt, kannst du auch glauben, dass du noch ein ganz anderer bist? Dass du noch aus einer anderen Perspektive einen ganz anderen Namen verdient hast? Die Frage ist, aus welcher Perspektive? Und jetzt geht's weiter. Jakob bat ihm, sag mir doch deinen Namen. Ja, wer bist du? Aber er sagte nur, warum fragst du? Und segnete ihn. Und dann scheint er irgendwie, ohne dass es gesagt wird, zu verschwinden. Ich habe Gott von Angesicht gesehen, rief Jakob, und ich lebe noch. Darum nannte er diesen Ort Penuel. Also die Story deutet am Ende plötzlich diesen nächtlichen Kämpfer auf Gott selbst, obwohl der nicht verrät, wer er ist und obwohl das auch sehr verwunderlich ist, weil warum sollte Gott Angst vor dem Morgengrauen haben? Warum sollte er betteln, lass mich gehen? Ja, also die Story wird nicht logisch, wie du sie drehst und wendest. Aber vielleicht ist dir trotzdem wieder etwas nicht ganz unbekannt. Jakob, jetzt mal, wenn man das überträgt, kämpft mit sich oder seiner Vergangenheit oder den Schrecken der Nacht oder was auch immer. Ja? Und er geht daraus mit Schmerzen hervor und sagt am Ende doch, ich habe Gott getroffen. Ich habe das Göttliche irgendwie getroffen. Ich habe, wie auch immer man das beschreiben will. Und ich finde, das gibt es. Das gibt es. Dass in den Kämpfen, in denen wir ein bisschen über uns hinauswachsen müssen und nicht abhauen wie sonst oder den alten Geschichten glauben, ich werde immer der Alte bleiben, dass in diesen Kämpfen und Geschichten auch etwas von Gott steckt. Sogar wenn uns das Angst macht. Wie wenn Gott sagen würde, so leicht mache ich es dir nicht, mein Freund. So leicht mache ich es dir nicht. Was glaubst du, wer du bist? Ja, dann zeig mal, was du kannst. Aber auch mobilisiere deine Kräfte. Du kannst mehr, als du glaubst. Je nachdem, wie wir so drauf sind. Mag sein, es wird dir wehtun. Aber ich werde dich segnen. Du kannst ein anderer werden, weil Gott da mit drin ist. Auf eine mysteriöse Art und Weise. So, die Geschichte endet wunderschön und auch ein bisschen tragisch, so wie das im Leben auch ist. Ne? Als Jakob den Schauplatz verließ, ging die Sonne über ihm auf. Er hinkte wegen seiner Hüfte. So, ich finde das wunderschön. Er humpelt, ja, aber die Sonne strahlt über ihm. Und er geht und schreibt eine neue Geschichte. Also was machst du jetzt damit? Kriegst du die beiden Geschichten überhaupt zusammen? Also die Geschichte von eben, Boyhood, die Geschichte vom Erwachsenwerden und davon, dass du dir immer noch Geschichten aus deiner Kindheit selbst erzählst, die ja zu dir gehören, aber die kein Recht haben, dich festzulegen. Weil das Morgen doch anders sein kann als das gestern. Also diese Geschichte und diese Geschichte von Jakobs Kampf, die dir quasi sagt, dafür, dass morgen anders ist als gestern, muss man manchmal auch kämpfen. Mit den Dämonen der Nacht, ja. Oder mit dir selbst. Und da drin ist Gott aber auch. Und vielleicht wirst du hinkend, aber gesegnet vom Schauplatz weitergehen. Und einer neuen Zukunft entgegen. Und dein Schöpfer, wie gesagt, steckt in diesen Kämpfen. Und der sieht dich nochmal ganz anders als du selbst. Nennt dich mit anderen Namen. In manchen Dingen würde er dir vielleicht sagen, hey, komm mal runter von deinem hohen Ross und deinen Geschichten, die dir dauernd nur erzählen, du seist der Geilste. Vielleicht, ja? Du bist nicht der Held hier. Wer glaubst du eigentlich, wer du bist? Und in anderen Punkten wird Gott dir sagen, natürlich kannst du kämpfen. Lass dir nicht einreden, du schaffst es sowieso nicht. Komm mit mir in eine neue Geschichte. So. Also welche Geschichten sind es, die du über dich selber glaubst, schon seit Jahrzehnten? Und welche sollten endlich überwunden werden? Jetzt schließe ich mit einem ganz kleinen praktischen Hilfe und dann noch mit einem Filmclip. Diese praktische Hilfe oder Möglichkeit, die habe ich von Rob Bell. In einem seiner Podcasts erzählt er, dass jüdische Weisheitslehrer einen Vorschlag machen, wie man mit seiner eigenen Geschichte oder mit unseren eigenen Geschichten umgehen kann, um ihn nicht zu sehr zu glauben. So. Ja, und sie sagen, steck dir zwei Zettel in die Tasche. Ja, einen rechts, einen links. Auf dem einen steht, du bist Staub. Auf dem anderen steht, das Universum wurde für dich erschaffen. Und wenn dir dein Ego mal wieder erzählt, ja, dass du der Größte bist, vollgepumpt mit arrogantem Selbstbewusstsein, du meinst locker mit Gott und Menschen zu kämpfen zu können, ja, dann zieh diesen Zettel aus der Tasche. Du bist Staub. Hör dieser Geschichte Gottes über dich zu. Du bist Staub. Ja, das ist so. Fragil, sterblich, hilfsbedürftig. Du hinkst ja schon. So. Und wenn dir dein Ego, was es öfter tut, mal wieder erzählt, dass du eine Null bist, dass du verlieren wirst, dass deine Geschichte eine einzige Enttäuschung war bisher und dass das morgen genauso sein wird, wie es gestern war, dann lies den anderen Zettel. Das Universum würde für dich geschaffen. Auch eine Geschichte Gottes über dich, das Universum würde für dich geschaffen. Das alles ist für dich, so wertvoll bist du, so bedeutsam ist diese Geschichte. Die Sonne geht morgen nur für dich auf. Und das kann sozusagen eine Art unseres Kampfes sein mit unseren alten Geschichten, so oder so damit umzugehen. Diese oder diese Geschichte Gottes über uns lauter zu drehen im Kopf, je nachdem, welche wir gerade brauchen. Und jetzt schauen wir zum Schluss eine Filmszene an, die fast das Ende des Films ist. Ich hätte mir gewünscht, es wäre das Ende gewesen. Es kommt dann auch noch was, aber ist egal. Es ist fast ein bisschen das Ende. Mason zieht aus, geht aufs College, um dort Fotografie zu studieren. Und seine Mutter, wie gesagt, die bekam den Oscar für ihre Rolle. Ne? Die fragt sich jetzt, wo ihre Kinder weg sind, ob ihre eigene Geschichte überhaupt noch weitergeht irgendwie. Oder ob es das jetzt war. Schaut mal den Schluss an und dann kommt zum Schluss während der Musik einfach noch ein paar Fragen, die dir helfen, noch ein bisschen nachzudenken.
Hast du das wieder hier reingetan? Ich will das nicht.
Komm schon, das ist das erste Foto, das du gemacht hast.
Tja, ich meine, noch ein Grund mehr, es zurückzulassen, oder? Was?
Nichts.
Sag, was ist denn?
Gar nichts.
Mom.
Das ist der schlimmste Tag meines Lebens.
Was meinst du damit?
Ich wusste, dass dieser Tag kommt. Ich wusste aber nicht, dass du so verdammt glücklich hier weggehst.
Ich meine, so glücklich bin ich jetzt auch wieder nicht. Was erwartest du denn?
Weißt du, mir wird klar, dass mein Leben zerrinnt. Von jetzt auf gleich. Diese Reihe von Meilensteinen. Heiraten, Kinder kriegen, sich scheiden lassen. Die Zeit, als wir dachten, du wärst Legastheniker, als ich dir Fahrradfahren beigebracht habe. Sich scheiden lassen, schon wieder. Dann mein Masterabschluss, endlich der Job, den ich haben wollte. Irgendwann Samantha aufs College schicken, jetzt dich aufs College schicken. Weißt du, was als nächstes kommt, hä? Meine beschissene Beerdigung! Jetzt geh und lass mir mein Foto da!
Kann es sein, dass du mal eben 40 Jahre übersprungen hast?
Ich dachte einfach, da wäre mehr.
Big man, I just wanna fight with everyone else. Your masquerade, I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around. And maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend. And we can whisper things, secrets from our American dreams. Baby needs some protection, but I'm a kid like everyone else. So let me go, I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man, I just wanna fight like everyone else.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.